Hallo, herzlich willkommen im Sumpf. Wir sind heute wieder in Korea unterwegs, denn der Wind weht durch Korea. Und wenn wir in Korea unterwegs sind, das heißt im 4077. Mesh, dann ist auch der Gregor nicht weit entfernt. Er sitzt da in seinem tarngrünen Aufnahmestudio und da begrüße ich ihn. Hallo Gregor.
Hallo, hallo, hallo. Jetzt noch aus dem total winterlichen Südniedersachsen. Das passt ja so gut zu dieser Folge.
Und wie? Bei uns stimmen wenigstens auch die Temperaturen mit dem behaupteten Wetter überein.
Ja, ja, tatsächlich. Sehr ungewöhnlich hier für uns. Wir haben einen sehr kalten Januar hinter uns.
Hast du Schnee?
Das wird wieder teuer. Oh ja, hier war richtig viel Schnee. Ich habe so viel Schnee geschippt, wie, glaube ich, dieses Jahrzehnt noch nicht. Also ich habe so oft wirklich... Also ich weiß nicht, wann ich so oft Schnee geschickt habe wie die letzten Wochen. Also auch mehrere Tage hintereinander oder fast eine ganze Woche. Das ist schon ewig nicht mehr gewesen hier bei uns.
Köln immer noch nicht. Überall höre ich aus dem Süden von meinen Eltern und meiner Schwester, aus dem Norden von meiner anderen Schwester und von dir, kriege ich Bilder von schneebedeckten, schneezugeschütteten Gegenden. Und hier in Köln immer noch kein bisschen Schnee. Gerade neulich mal so ein Millimeter. Schnee, aber ich bin ja auch froh, ich habe auch keine Lust, Schnee zu schippen. Also
aber hier ist ja auch, weißt du, wegen der Residenz, der Familienresidenz und so, da müssen wir das schon dafür sorgen, dass dieses Stück Weg auch frei ist, direkt davor. Ja, und ich habe, also hier war so viel Schnee, dass ich die Hofeinfahrt, das Tor nicht aufgekriegt habe. Und der Schnee war so viel und der war dann so drüber gefroren, dass ich da einfach wirklich 2 Tage auch mit dem Auto nicht vom Hof gekommen bin. Also nicht mal aus der Garage raus. Also es war so viel, dass wirklich diese Einfahrt zugeeist war und ich einfach sagte, okay, gut, dass wir letzte Woche noch eingekauft haben, die Versorgung für die nächsten Tage ist noch gesichert, aber es fühlte sich wirklich an, als wow, du bist hier wirklich mal gefangen und so halt, so das, gefühlt halt. Ne?
Das ist meine Schwester passiert oben bei Bremerhaven, wohnt die auf dem Land. Und der Schneeräumdienst hat den Schnee halt so an den Straßenrand gekarrt, dass vor allen Garagen, vor allen Einfahrten so ein leichter, gefrorener Huppelschnee lag. Und über den kamen die Autos nicht drüber, nicht rein und nicht raus. Und sie hat es irgendwie geschafft, von der Straße reinzukommen, weil so früh ging es noch, da kam sie runter aus der Einfahrt. Und als sie dann am Abend zurückkam, hat sie es irgendwie mit Ach und Krach geschafft, über diesen Huppel drüber zu kommen, hat aber auch eine Stunde gebraucht, um da drüber zu kommen. Der war aber schon so halb gefroren und alles, bis ihr dann aufgegangen ist, dass sie jetzt mit dem Auto auf der falschen Seite von dem Schnee stand und am nächsten Tag nicht mehr rauskam.
Der Fehler war, ich hätte gleich den Schnee richtig wegmachen sollen, anstatt einfach es weiter draufschneien zu lassen, als ich es halt die Hofeinfahrt nicht öffnen musste. Und als es dann drüber gefroren ist, war es halt ein fester Eisklumpen. Mhm. Ne? Und ich wusste dann schon nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Also es war wirklich, wir brauchten dann ja nur so einen Weg in den Garten, damit der Hund, der auch eher nicht der größte Freund von Schnee ist, wie ich jetzt weiß, sondern eher sagt, ja, mach mir mal einen Weg frei und so, dann ist es okay für ihn. Und das war schon, also ich muss sagen, hatten wir natürlich auch immer mal so einen Tag oder zwei, aber dass wir so mehrere Wochen durch die Bank Schnee hatten, das ist echt, also ich kann mich nicht, die letzten 7, 8 Jahre war das nicht so. Und wir sind erst zum ersten Mal auch mit so Streusalz leer gelaufen, was normalerweise mein Vater ist so jemand, der kauft ewig auf Vorrat, weißt du? Mhm. Wir haben dann so einen Vorratsraum, wo das alles so ist. Mhm. Und normalerweise brauchst du das nie. Ne? Und ich habe auch festgestellt, viele Leute haben hier schon gar nicht mit Winter gerechnet und dann haben hier viele immer noch Sommerreifen drauf gehabt. Und da war natürlich einiges los. Und dann hat auch der Winterdienst so ein bisschen spät losperformt, so in den Dörfern und Seitengassen und so. Und dann, das waren dann schon Holiday on Ice.
Also. Die Chefin meiner Schwester, die ist auf Langlaufskiern zur Arbeit gekommen, weil die es wahrscheinlich auch nicht vom Hof geschafft hat mit ihrem Auto.
Das ist schon, das ist schon krass halt. Also,
ja.
Ja.
Langlaufskier also, und Winterreifen wären jetzt in der Folge, die wir heute besprechen, auch gar nicht so verkehrt, wenn da denn mal Schnee liegen würde in Korea. Komischerweise, ja. Egal wie kalt das da ist, da ist nie Schnee. Woran liegt das nur?
Und es wird ja noch kurioser, weil in der Folge von letztem, also die Folge, die davor kam, war es ja noch mega heiß. Da war es ja noch richtig, richtig Sommer. Das war die Folge Alle mögen's kühl. Ah, ne? Ja, Non-like-it-hot. Ja, ja. Die Folge, ich glaube, das ist die mit dem Bademantel. Kann es sein, dass es die mit der Badewanne ist? Das
muss die mit der Badewanne sein, ja, das stimmt.
Auf jeden Fall. Ich habe wieder so ein Mesh-Rewatch, bei dem du mich mal wieder erwischt hast. Du hast ein gutes Gespür für. Und dann dachte ich, da war dieser Bruch so hart von diesem, ey, Sommer, und du merkst auch, wie ne, alle so durchgeschwitzt, und in der nächsten Folge der Wintersturm. Ich finde aber, ich habe eine Beobachtung gemacht, Fedo, ich finde aber in den letzten Folgen, in den letzten Staffeln, ich sag mal so Staffel 8, 9, 10, so die letzten Staffeln, ist der Winter ein präsenteres Thema als der Sommer. Es gibt viel mehr Folgen, wo es kalt ist, als wo es so richtig heiß ist, wo die Hitze so thematisiert wird. Vielleicht ist, weil Hitze eher als normal angesehen wird und Kälte so ein bisschen dargestellt wird ja durch diese zum Teil absurden Mengen an Bekleidung, die anhaben, oder hier der legendäre Charles Emerson Winchester dieser, einen Anzug, der aussieht wie so, wo er so wie so ein Alien aussieht, wo er diesen ganzen grünen Marshmallow-Mann-Anzug anhat und so. Ne?
Und seine Kinder-Rodelmütze trägt, die seine Eltern geschickt haben, die ist auch schön.
Genau, und wie war das denn damals? Bei wem war denn das? War das bei Winchester, oder bei wem war das, wo er gesagt hat, nimm sie doch einfach mein zweites Paar Handschuhe, meine Hände sind schon ganz schwitzig. Hier ist es aber auch so, weil hier ist es ja im Prinzip ein Sturm, ein Wintersturm, der angekündigt wird. Und ich finde, sie haben das gut gemacht, so inszenatorisch für eine Fernsehserie Ende der 70er Jahre.
Ja, ich meine, die haben das immer gut hingekriegt, wenn in Mesh Winterfolgen gedreht werden, dann hat man halt die Schauspieler und Schauspielerinnen in dicke Parkas gepackt und hat sie frieren lassen. Das ist halt, man sieht halt dann einen frostig knackigen, klaren, sonnigen Wintertag, zwar ohne Schnee, aber habe ich jetzt heute hier in Köln ja auch gehabt, es war trotzdem recht frisch draußen. Die Sonne hat trotzdem geschienen und die haben das trotzdem immer überzeugend hinbekommen. Es hätte ja in der Folge heute auch ohne weiteres ein Windsturm, der da aufkommt, um den. Also es geht ja um die Folge They Call the Wind Korea.
Genau.
Das ist die achte Folge Episode der siebten Staffel.
Genau, die 155. Genau, achte der siebten Staffel. Genau, in vornehmen Kreisen heißt sie auf
über
Deutsch.
Über die Titel müssen wir nachher noch unbedingt reden. Ja. Das ist schon. Und da geht es halt darum, dass ein Windsturm ankommt. Der hätte genauso gut auch im Sommer ankommen können. Wind
absolut,
ist Wind.
Ja.
Aber ich habe irgendwo in irgendwelchen Trivia gelesen, dass einer der Autoren sich mal dazu geäußert haben, dass mit den vielen Winter-Episoden hätte man deswegen gemacht, weil sich die Schauspieler so oft über ihre Dialoge beschwert haben. Und wenn man die einfach mal in Winterklamotten gepackt hat, dann haben die aufgehört, sich zu beschweren. Deswegen
Ja. Aber es hat auch in die Ausstrahlungsjahreszeit gepasst. Die Folge ist am 30. Oktober 1978 ausgestrahlt worden in den USA und bei uns am 18. Oktober des Jahres 1992. Oh ja. Das sind mal Ausstrahlungszeiten, oder? Ja. Das ist mal 14 Jahre. Aber es herbstet. Also bei beiden hat es geherbstet, also hat es eigentlich auch so ein bisschen gut thematisch reingepasst.
Ah, schon. Ne? Wie gesagt, die Jahreszeit ist immer die uns erzählt wird. Wir sehen ja nicht, dass die unter den dicken Parkas zerfließen. Schwitzflecken sehen wir nur, wenn uns gesagt wird, dass Sommer ist. Wie sie das gemacht haben, weiß ich auch nicht, aber wahrscheinlich schwitzen die einfach nicht durch die Parkas durch. Die sind schwitzdicht.
Also ich sag dir eins, wenn es draußen warm ist, auch noch warm angezogen sein, das ist die Hölle.
Das ist die
Hölle. Das ist wirklich die absolute Hölle. Ja. Ich kann ja mal ein paar Worte zur Story sagen, Philo. Ne?
Genau.
Also die eigentliche Also die A und kleine B und ganz kleine C-Handlung. Also die A-Handlung ist die, dass der gute Charles Emerson Winchester, der hat Urlaub, Herbstferien hat er. Mhm. Und da hat er eigentlich was in Tokio gebucht, aber weil dieser Sturm naht, kann er nicht abgeholt werden. Die Hubschrauber dürfen nicht mehr fliegen, was auch nicht ganz stimmt, denn wir ersparen ja später, dass doch noch ein Hubschrauber geflogen ist. Aber er kann nicht abgeholt werden. Da bietet man ihm an, dass Klinger ihn ja nach Seoul fahren könnte mit dem Auto und er von Seoul noch eine kleine Maschine nach Tokio kriegen kann. Klinger versucht mit Geld zu überzeugen, das zu machen. Der weigert sich aber, weil er sagt, da muss ich ja im Sturm zurück, da bin ich ja, mach ich nicht, da bin doch nicht blöd halt. Ne? Bekommt dann aber von Potter das okay, dann doch eine Nacht in Seoul zu verbringen, damit er erst nach dem Sturm wieder zurückkommt. Das passt ihm ganz gut. Dann fahren die beiden los und begegnen einem Posten, der ihnen sagt, ah Mensch, hier, wenn ihr hier auf der Straße bleibt, da ist jetzt Stau, 3 Stunden, kommt einmal in ein paar Stunden wieder oder fahrt eine Abkürzung. Und wir wissen, wenn einem Deutschen gesagt wird, also bei uns ist es so, wenn einem Mann gesagt wird, Abkürzung, schreiben Sie sich's mit, dann und man sagt, brauche ich nichts, kann ich mir merken. Ja. Alles klar, die Reihung ist folgendes. Schlappe Meile zurück, rechts ab, bis die Hütten kommen, geradeaus, bis die Gabelung kommt, dann links ums Gebirge rum, hinterm Gebirge Hauptstraße nach Seoul.
Wow. Hast du das gemerkt zweimal oder hast du es nicht geschrieben?
Ich muss es zweimal hören, um es aufzuschreiben. Das ist genau die richtige Reihenfolge. Aber ich bin auch nicht so clever wie die beiden. Klinger sagt ja nur, kein Problem, wo lang müssen wir nochmal? Dann fahren sie genau diese Strecke und landen halt im besagten aufkommenden Sturm, treffen da aber auf eine Gruppe von Griechen, die mit einem Transportfahrzeug liegen geblieben sind und dabei verunglückt sind und verletzt sind und quasi Charles Emerson Winchester muss behandelnd tätig werden und ein der Offiziere der griechischen Soldaten sogar nachts in einer Nacht- und Nebelaktion das Leben retten, unter sehr widrigen Umständen. Man friert, es ist kalt, man weiß nicht, was jetzt da noch passiert. Dann ist ja Winchester auch gerade so der, ich brauche wenigstens ein OP-Saal und das richtige Besteck, aber er wächst dann auch unter Bitten der anderen, des griechischen anderen Soldaten und unter Klinger über sich hinaus, dass er es da einfach auf der Laderampe mal versucht, den Jungen zu helfen. Er schafft dann eher Inkubation, so das übliche Schnitt, Lungenschnitt, MacGyver-Messer und wir können noch das abpumpen. Und damit kann der griechische Soldat gerettet werden. Und nachdem man dann die Nacht durchgestanden hat, wird Spürhund Klinger losgeschickt, mal nach dem richtigen Weg zu suchen. Der geht auch los und stellt fest, man hat im Schatten des eigenen Camps quasi ums Leben gekämpft, weil man wohl nur einige hundert Meter weit gekommen ist von dem Camp. Das auch allerdings so ein bisschen auf sich, als würde es gerade aufgebaut werden und nicht umgebaut oder wieder aufgebaut. Man bringt dann die Soldaten ins Camp zurück mit einer sehr schönen Szene, wo Klinger die Kühlerfigur auf dem Jeep übrigens das macht. Ist das ist für mich, müssen wir drüber reden, ist totales Highlight. Und dann wird ja Potter noch gesagt, ja okay, Winchester, Sie wollen dann jetzt sicher aber nochmal losfahren, um noch ein bisschen was von Ihrem Urlaub zu haben. Der sagt, egal wie zerstört es ist, am schönsten ist es doch zu Hause, home sweet home, ich bleibe hier und dann mache ich mal lieber Urlaub auf Baikonien. Das ist im Prinzip die A-Handlung und die B-Handlung ist, dass währenddessen das Camp festgemacht werden muss für diesen besagten Sturm. Und da gibt es zwei Ereignisse, nämlich die eine Schwester ist die Schwester Bigelow von Margaret. Die wird von Margaret harsh angegangen, dass sie sich an der Verteidigung des Camps, sondern an der Befestigung des Camps beteiligen soll. Und die ist dann bei dem oft zitierten, aber von mir noch nie gesehenen Wasserturm verletzt worden und muss auch notoperiert werden. Margaret ist dann natürlich so ein bisschen, naja, sie gibt sich die Schuld an der ganzen Sache und ist dann sehr bemutternd und entschuldigt sich dann auch bei Schwester Bigelow und so. Das ist, glaube ich, gut für die Beziehung der beiden. Mhm. Ne, das ist so ein bisschen, dann kommen immer weiter Patienten rein, obwohl ja eigentlich alle drin sein sollen. Dann ist noch ein Hubschrauber abgestürzt auf der Suche nach unseren griechischen Soldaten. Auch im Dorf der Koreaner hat es dann auch Unfälle gegeben. Also auch das OP-Team hat nebenbei noch einiges zu tun. Und als wenn das alles fehl und nicht schon schlimm genug wäre, ist auch Raider, das Meerschweinchen, Babette abgehauen. Und das muss auch noch gesucht werden. Nachdem dieses Meerschweinchenstall, nachdem der gesichert und vom Faser gesegnet wurde, noch mit dem verschmitzten Lächeln, ich sehe euch dann Sonntag, Freunde, ne? Ne? Als es abgedeckt wird.
Im Moment dachte ich irgendwie, Sonntagsbraten?
Aber ich glaube, und jetzt meine große Theorie, ich glaube, Bongo steckt dahinter. Denn Raider sagt ja, Bongo, wo ist denn Babette? Ach, ich mach die Tür wieder zu. Ich such sie. Ja. Warum wurde Bongo explizit erwähnt? Also,
Mann hat Meerschweinchen Frau aus dem Haus getrieben.
Aber das ist tatsächlich
hinaus. Der perfekte Mord. Der perfekte Mord. Und der Verdächtige ist immer der Ehemann.
Jetzt haben wir es rausgefunden. In dem Fall Bongo. Nee, tatsächlich, man kann es nicht anders sagen, das ist eine sehr kleine C-Handlung. Aber das ist im Prinzip so grob, was in dieser Folge passiert.
Ja, aber eigentlich vom emotionalen Faktor her müsste es die A-Handlung sein. Eigentlich müsste die ganze Folge nur über Redas Meerschweinchen sein.
Ich hab auch die Auflösung gar nicht mehr so richtig mitgekriegt. Sie wird noch gesucht und im OP-Saal und so.
Nee, ja, Hawkeye setzt sich dann im Aufwachraum. Da kommt er ja am Ende rein mit dieser Maske, Nase, Brille, Schnauzbart, diese Groucho Marx-Maske, Spaß zu machen, weil halt unter den Patienten oder den koreanischen Patienten ein Junge ist. Es ist ein kleiner Junge, der eigentlich recht schwer verletzt ist, weil er im Sturm der Kuh hinterher ins Minenfeld gelaufen ist und dann wirklich an Händen und Füßen fest bandagiert ist. Und um den aufzumuntern, kommt Hawkeye mit dieser Maske an. Der Kleine lacht sich schepp.
Stimmt,
und,
das war's, ja.
Obwohl er kein Wort versteht. Und dann geht Hawkeye zur Schwester Bigelow, um mit der zu schäkern, setzt sich bei ihr auf den Stuhl, über den so ein Laken hängt. Und weil es quietscht und Hawkeye dann quietschend aufspringt, entdeckt er, dass darunter dann das Meerschweinchen ist, was den Kleinen dann erst recht zum Lachen bringt. Und dann haben wir auch das Meerschweinchen wiedergefunden.
Hoffentlich, weil er hat sich halt aufgesetzt.
Ja. Man sieht das ja. Ist auch ein schönes Bild. Hawkeye mit der, albernen Maske und dem Meerschweinchen in der Hand. Das ist nett.
Ist auch ein schöner Abschluss von der Folge, muss man schon sagen. Obwohl auch der Beginn ja sehr schön ist, weil ich mag immer, wenn diese Potter-Mal-Szenen sind, weißt du? Ne? Also wir sind ja noch so ein bisschen in dieser Mischkalkulation von der Mesh-Crew. Also wir haben Potter, ist der Commander, ne? Klinger ist auch schon sehr präsent, aber Kompaniesekretär ist immer noch Raider. So auf den letzten Meter, da ist nur noch eine Staffel, glaube ich, ist er nur noch da. Ne? Mhm. Und Charles ist halt da statt Frank Burns.
Genau.
Halt, ne? Also es ist so diese typische Zwischenära halt so ein bisschen.
Und er ist jetzt, ich glaube, ein Jahr da. Ist prinzipiell immer noch mehr der Feind im Inneren, aber man hat ihm auch schon immer wieder gute Momente zugebilligt, dass er ein etwas abgerundeter Charakter ist als Frank Burns. Ist aber noch nicht so auf den Status gekommen, dass er eigentlich doch schon so ein Freund ist. Das kommt erst später. Da dauert es vielleicht noch ein bis zwei Staffeln hin, bis er wirklich diesen Freundestatus auch einnehmen darf. Der ist jetzt immer noch eher so, halt noch sehr der Schnösel, der sich für was Besseres hält. Aber durchaus mit Sympathie-Elementen drin, mit so Einfärbungen. Mhm. Ja. Deswegen glaube ich auch, weil er der Schnösel ist, kommt dieser deutsche Titel in vornehmen Kreisen zustande, weil die im Kreis gefahren sind.
Einmal das, also der ist gar nicht so schlecht, der Titel. Einmal in vornehmen Kreisen.
Und weil halt Charles vornehm ist.
Und ja auch die Dinge sucht, ja mit Geld zu regeln. Das erfahren wir ja auch. Ich glaube, dass das eigentlich eine Doppeldeutigkeit von dem Titel ist. Klar, der Originaltitel basiert auf einem Song, glaube ich. Ne? So war das doch irgendwie.
Da kommen wir noch drauf.
Ja. Auf jeden Fall finde ich so mit den deutschen Titeln, mit dieser doppelten Bedeutung, mit dem im Kreis fahren und der Vornehme, den finde ich gar nicht schlecht, weil wir sehen ja auch, dass Charles ja bereit ist, durchaus eine Menge Geld zu bezahlen, um seine Sachen zu kriegen. Ich fand das super, wo er Klinger vor Potter besticht. Er sagt, fahren Sie ihn mal, weil selber fahren scheint ja für ihn keine Option zu sein.
Hätte den Jeep da abstellen müssen, dann muss ja der Jeep wieder zurück ins Lager kommen.
Ja, aber die tauschen sich doch durch. Ich musste sehr lachen, als er zu Klinger sagt, ich zahle dir $20. Mhm. Der sagt, nee, 300. Also dachte ich mir, was ist das für ein Anstieg von 20 auf 300?
Er scheint sehr verzweifelt zu sein und es scheint ihm was wert zu sein. Nur Potter sagt im nächsten Moment Klinger, dass er über Nacht in Seoul bleiben darf. In dem Moment ist Klinger sofort einverstanden. Da hätte ich jetzt an seiner Stelle erstmal drauf gepocht, die $300 zu kriegen.
Hat er vielleicht ja trotzdem.
Da wäre ich mir jetzt nicht sicher.
Naja, also er hatte, das Angebot war ja da, 300, und er hat es ja dann abgelehnt und dann hat er gesagt, mein Gott, dann bleiben sie noch eine Nacht da, weil es ist ja ein gutes Argument, dass er nicht dann durch den Sturm, wo die da alles festmachen, inklusive dem Wasserturm, dass er nicht durch den Sturm zurückfahren muss. Das macht ja, ist ja auch plausibel halt.
Wir sind hier noch an dem Punkt, in dem Winchester noch der Feind ist. Da wird auch, so anfangs zu seiner Zeit, wird er auch immer noch als ja, durchaus geldgierig hingestellt. Es kann also durchaus sein, dass der sich da noch, dass dieser Winchester sich da noch sehr leicht rausmogeln wird und sich rausreden wird. Und das wäre bei $300 auch nicht unbedingt unverständlich.
Aber ist ja auch Sachen so ein bisschen wie Ehre, verschnoppt sein und so ein bisschen, so eine Art, gewisse Art von Stil ja wichtig. Also ich glaube jetzt nicht, dass er der Typ ist, der sich von Klinger hinfahren lässt und dann beim Bezahlen, beim Aussteigen einfach in eine andere und wegrennt. Weißt du,
also gut, das hätte so Frank Burns auf jeden Fall gemacht.
Ja, das hätte vielleicht ein Frank Burns gemacht, aber ich glaube, er ist dann so, ihm ist dann auch wichtig, so ein Winchester bezahlt immer seine Schulden, so nach dem Motto
ja,
halt.
Das kann gut sein.
Wie die Lannisters und so
weiter. Ja, aber ich meine, er benimmt sich ja auch dementsprechend seiner, also ein Winchester hat, der schuldet sich was, also er benimmt sich eigentlich gut. Er zum Beispiel opfert er einfach mal so seine Seitenhemden für Verbände.
Ja.
Die haben kein Verbandszeug im Erste-Hilfe-Kasten und sagt Winchester, da ist in meinem Koffer, nehmen Sie die Hemden, Klinger, und reißen die in Streifen.
Aber ich will es nicht sehen.
Und Klinger sagt, boah, das ist Seide, sind Sie sicher? Ja, ich mach die Augen zu und dann hörst du dieses Reißen und der zuckt zusammen. Ja, aber er ist Arzt. Er weiß, was wichtig ist in dem Moment. Er muss, auch als er diesen umgekippten Laster sehen, sagt er erstmal, was ist das da vorne, eine Hütte? Und dann sagt Klinger, nee, das ist ein Lastwagen. Ja, fahren Sie weiter. Nee, da höre ich Leute drin.
Da liegt ein Verletzter. Ich bin ganz sicher.
Es hilft ja nichts, dann müssen wir halt helfen. Also das, was Burns garantiert nicht gemacht hätte, Winchester weiß, Das sind möglicherweise Verletzte. Er ist
absolut
Arzt. Es hilft nichts. Da muss er jetzt, muss man jetzt helfen. Auch wenn es bedeutet, dass er dann nicht weiterkommt und
er tut es.
Sein Urlaub.
Er tut es aber.
Ja, er tut's, genau.
Er tut, ja. Der hippokratische Eid. Ich muss aber auch sagen, ich hätte gern diesen Wasserturm mal gesehen in MASH.
Den gibt's.
Aber gibt's den on screen? Also,
ja, die Folge
ernsthaft?
Mit dem Pferd.
Da habe ich auch dran gedacht, ob das war, wo die am Ende oben mit den, da stehen die doch mit den, da ist doch dieses Gatter und dann steht doch BJ oben mit dem Schlauch.
Und
dann hörst du einmal diesen Schlag und dann kommt doch Rockei Rutter macht Daumen hoch oder irgendwie
genau,
sowas.
Genau, also
oder
dem Pferd so. Einen Einlauf verpassen, weil das Pferd eine Verstopfung hat. Und das sieht man, ich weiß nicht, wer oben auf dem Wasserturm steht und die müssen das Wasser im Wasserturm auf eine gewisse Temperatur erhitzen. Also werden eine Eimerkette gebildet mit heißem Wasser. Dann wird und dann geht der Schlauch runter in den Hintern des Pferdes. Das sieht man jetzt nicht, aber man kriegt es erzählt. Und da sehen wir den Wasserturm.
Ich habe noch überlegt, ob der das war, aber war mir nicht mehr sicher.
Ja.
Also auf jeden Fall in dieser Folge sehen wir ihn jedenfalls nicht. Halt, ne? Ich muss auch sagen, aber weil wir gerade gesagt haben, diese Darstellung, also wir sehen ja eine Menge Einsätze von Windmaschinen am Tag, ne?
Mhm.
Also da, du siehst die Bäume, die Büsche bewegen sich, die Haare der Schauspieler bewegen sich. Es wird auch sehr, sehr hell dargestellt. Also das Bild ist gerade am Tag sehr hell, so als wenn irgendwie so ein Hellfilter oder so auf der Kamera war. Also ich finde, wenn du dir die Szenen anguckst, es ist wirklich sehr hell. Und damit visualisieren sie irgendwie da einen Sturm, finde ich. Also das soll einen Sturm symbolisieren.
Ja.
Ich finde, das Bild ist ungewöhnlich hell und dann dieser Windmaschinen, also du siehst halt diesen Sturm und das hat auf mich glaubwürdig gewirkt, dass da ein Sturm im Anmarsch ist.
Ja, also das habe ich auch sofort abgekauft. Das sind einfache Methoden, einfache Tricks, die funktionieren. Also man ist da recht schnell, das haben die recht schnell glaubwürdig rüberbekommen. Das habe ich den auch abgekauft.
Genau. Ja. Und was ich auch schön fand, ist hier, wir haben hier übrigens diesen Marine, der diese geile Wegbeschreibung gespielt, der wird von Tom Deva gespielt. Der hat 5-mal solche Rollen in MASH gespielt, hier zum letzten Mal.
Ja, den habe ich ne? auch schon häufiger
ja, ja, gesehen. Ja, ja, der hat das, wie gesagt, insgesamt 5-mal. Der war so der typische Typ, der irgendwo an so einer Schranke stand und gesagt hat, hier geht's nicht weiter und so. Oder da dürfen sich lang, der immer so übertölpelt werden musste und so.
Ja, halt, ja, ne? Das ist auch so, ja? So jemand, der auch schon so ein leicht zu übertölpeln Gesicht hat. Ja. Das ist, ja, naja.
Super, wie gesagt, letzter Auftritt hier, 5-mal hat das insgesamt gemacht. Ja? Ich habe mich ja vorbereitet.
Ja, ich hoffe, dass der es rechtzeitig aus dem Sturm rausgeschafft hat. Wäre schade gewesen, wenn es sein letzter Auftritt. Oh, warum Gott. Haben wir den wohl nie wieder gesehen? Der ist im Sturm weggeweht worden.
Ich habe mich auch gefragt, was mit diesem 3-Stunden-Konvoi geworden ist.
Ja, die werden auch Schwierigkeiten gehabt haben im Sturm. Die werden auch Probleme hier. Also nicht so ganz, nicht ganz ohne. Überhaupt das mit dem Sturm, da kommen wir mal auf den Originaltitel, They Call the Wind Korea. Mhm. Das basiert nämlich auf dem Song The Call of the Wind Mariah. Schreibt sich zwar nicht wie Mariah Carey, sondern wie Maria, wird aber wie Mariah ausgesprochen, also ohne H hinten dran. Und das ist ein Broadway-Song, aus dem Broadway-Musical Paint Your Wagon von, ich habe es mal aufgeschrieben, 1951. Und dieser Song. Das Musical, das ist ein Western-Musical, geht um Goldgräber, die mit dem Song The Call, The Wind, Mariah der Sehnsucht nach ihren Verflossenen, nach ihren nach Frauen, die verzehren sich nach Frauen, weil es einfach in dem Goldgräberlager keine gibt, und dann singen die diesen Song. Ich habe da eine schöne Version, die ich mal vorspielen will. Ich nehme jetzt nicht die Version aus dem Film von 1969. Es gibt eine sehr schöne Verfilmung mit Clint Eastwood und Lee Marvin, die beide singen in dem Film. Und es ist ganz furchtbar, es ist gar nicht wahr. Die singen dafür, dass sie das überhaupt nicht können, überraschend gut. Aber der Song The Call of the Wind Mariah wird im Film von einem echten Sänger gesungen. Das klingt ganz toll. Den spiele ich jetzt hier aber nicht vor, aus dem einfachen Grund, dass der nämlich in einer der nächsten Folgen vorgespielt wird. Da werden wir nämlich über diesen Film reden. Und deswegen haben wir heute auch diesen. Nein, ich habe was anderes. Ich habe den Song The Call the Wind Mariah von niemanden anderem als Pernell Roberts von seinem Album von 1963 Come All Ye Fair and Tender Ladies. Dieser Titel allein ist ganz furchtbar.
Ist der ein Cartwright?
Pernell Roberts ist, ich glaube, Adam Cartwright. Pernell Roberts, Alter. Da gibt es aber eine Mesh-Verbindung. Pernell Roberts hat nämlich Trapper gespielt.
In Trapper John M.D., ne?
In Trapper John M.D., in der Spin-Off-Serie, ganz genau. Ja. Und der hat auch tatsächlich 63, man sieht das auf dem Plattencover, das werd ich mal in die Shownotes stellen, da hat er dann, im Gegensatz zu Trapper John M.D., hat er noch Haare auf dem Kopf, oder hat sich vielleicht Haare auf den Kopf gesetzt, hat aber noch keinen Bart, und das sieht dann ganz eigenartig aus. Und ich spiele mal ein paar Takte von dem Song vor. Away out here they got a name, a wind and rain and fire. The rain is Tess, the fire's Joe, and they call the wind Mariah. Also geil. Einfach nur mal jetzt schon zu sagen, dass Pernell Roberts deutlich besser singen konnte als Lee Marvin. Und Clint Eastwood. Aber wie gesagt, in dem Film macht das jemand, der es besser kann. Dieser Song basiert aus dem Musical, basiert auf dem Roman Storm von George Ripley Stewart von 1941. Und dieser Roman behandelt tatsächlich einen großen Windsturm mit dem Namen Maria, weil das ja auch tatsächlich für so Namen, für solche Stürme, solche Tiefdruckgebiete kriegen ja Namen. Und die haben dann zu der Zeit gerne noch Frauennamen bekommen. Der Sturm Maria, der vom Pazifik her über Kalifornien geweht ist und alles verwüstet hat, das wird in diesem Roman Storm beschrieben. Und darauf beruht dann wiederum das Lied. Und dieser Song, The Call the Wind Mariah, galt als einer der beliebtesten Lieder bei den US-Truppen im Koreakrieg.
Ach,
Das war unglaublich beliebt, ja, weil es halt ähnlich wie bei den Goldgräbern ist. Die haben sich nach ihren Frauen verzehrt, die sie zu Hause gelassen haben. Und das hat dieser Song ausgesagt. Und deswegen finde ich das eigentlich einen total schönen Titel für diese. Das ist super passend auf so vielen Ebenen, dass sie diesen, dass sie dieser Folge diesen tollen Titel gegeben haben. The Call the Wind Korea ist, finde ich, ein richtig toller Titel. Und leider, finde ich, stinkt da in vornehmen Kreisen.
Ja.
Auch wenn das gar kein schlechter Titel ist, wie du sagst. Aber der stinkt dann halt doch ein bisschen ab, weil da. Der andere hat einfach noch so eine Ebene mehr, finde ich. Und es ist ein bisschen eleganter einfach.
Ja, definitiv, definitiv. Gefangen in einem temporären Fragment. Einfach nur so random. Genau. Einfach nur so gefangen in einem temporären Fragment. Nee, du hast schon recht. Natürlich, gerade auch mit diesem Hintergrund, wäre das, ist das natürlich der bessere, definitiv der bessere Titel. Aber ich glaube, wahrscheinlich, also in Deutschland hättest du es nicht so gut, nicht so einheitlich übersetzen können. Und ich glaube, da ist auch die Bekanntheit nicht so gegeben. Halt,
ach, wer weiß, ob die Bekanntheit in den 70ern auch noch so groß ist. Obwohl, schon, weil, der Film, der Film Paint Your Wagon, Westwärts zieht der Wind, der stammt, der ist aus dem Jahr 1969, der dürfte also gerade noch ziemlich gut bekannt gewesen sein. Das ist nicht so lange her. Also,
Aber ich sagte dir, es wäre trotz alledem nicht das Publikum in Deutschland im Oktober 1992 hätte da weniger Bezug zu gehabt,
genau, wette ich mit dir.
Oder sie kam gerade von einer Trapper John MD-Nacht, wo sie sich nebenbei noch mit dem restlichen Schaffenswerk von Pernell Roberts.
Come all ye fair. Das kann ich gar nicht aussprechen. Come all ye fair and tender ladies. Das ist der Titel der LP. Das ist so cringe. Das ist halt lauter solche Country-Schnulzen, die er da singt. Man findet die ganze LP bei archive.org, kann sich da durchhören.
Okay.
Das ist wirklich ganz schlimm. Das ist nicht meine Musik. Aber er singt schön.
Naja.
Das man auch gesagt. Hat schon eine gute Stimme
gehabt. Man auch,
der gute
das Panel. Muss man auch sagen.
Mhm. Ja.
Naja, auf jeden Fall die Rettung der Griechen. Ich fand es eigentlich das gut gemacht. Wir sehen ja diesen umgekippten Militärwagen, ne? Wir sehen ja dann den einen Soldaten, der draußen liegt, der dann wie Klinger, da muss ich ein bisschen schlucken, so als betrieblicher Ersthelfer, wie er gesagt hat: Mensch, hier, der liegt hier, ich versuche den mal hinzustellen. Weil das wirkt in Deutsch halt so cheesy, wo er sagt, hier, der liegt hier, ich versuche ihn mal hinzustellen.
Ich weiß gar nicht, was er im Englischen sagt, aber es ist ähnlich,
Aber es ist so ein bisschen, der steht ja auch Gott sei Dank sofort wieder und so, das ist ja dann alles gut. Und dann sind die ja in dieser Lager und das haben sie auch gut gemacht. Sie haben ja wirklich sehr glaubhaft sich anscheinend einen Lieferwagen nach links gedreht und dann wirklich auf dieser Ladefläche, auf dieser umgekippten Ladefläche, diese Nachtszene gefilmt. Ja. Und du siehst auch, dass die da zum Teil auf den Seiten, auf den Wänden stehen und so, weil die haben ja erstmal diese Einmümmelszene, wo die dann halt versuchen, erstmal durch die Nacht zu kommen. Draußen hörst du die ganze Zeit diesen Wind pfeifen, ne? Und auch das ist gut gemacht. Und wie die dann da liegen und Klinger, fiel mir dann so auf, es wurde auch mal Zeit für so eine Klinger-Winchester, mehr als nur sich frotzeln-Szene. Und ich habe einfach so gelacht, weil das so in Charakter für Charles gewesen ist. Ich nenne ihn ab hier Charles oder David Otkin Styers oder Doss, möchte ich. Ich versuche Doss als Doss David Otkin Styers. Weil ich finde, man kann das nicht genug loben, was für ein toller Schauspieler der ist. Der ist nämlich richtig gut. Und dieser Moment, wenn Klinger da so neben ihm liegt, ist ja dieser Moment, wo normalerweise die Leute sich gegenseitig ihre Geschichte erzählen. Und wie geil Charles aber alles von Klinger ignoriert und sagt, ich erzähle einfach weiter von mir.
Ja.
Weißt du? Und ich finde das so toll, wie er dann so erzählt, so als Kind und dies und das habe ich gemacht und Arzt hier.
Auch in vornehmen Kreisen, weil das, was er erzählt, ist so richtig versnobter.
Es ist auch so, auch noch mit dem gehörigen Schuss Rassismus, wo er sagt, ja, so jemand wie Sie können Sie sich ja vorstellen, wären da nicht gern gesehen gewesen und so. Und wie Klinger dann noch sagt, ja, da bin ich mir sicher. Und so. Und ich finde es so witzig, wenn er, normalerweise erzählt man sich ja dann abwechselnd was. Mhm. Und dann, wenn Klinger dazu kommt, wollen sie auch was? Nee.
Nein.
Und er dann einfach weiter von sich macht. Aber er erzählt ja dann weiter von sich. Also er hat ein Mitteilungsbedürfnis. Er möchte über diese Zeit reden. Aber er ist so der Typ, ich hab so einen Kollegen, der ruft mich manchmal an und erzählt mir was. Und wenn ich dann was dazu sage, sagt er immer, hör zu, ich will gar nicht, du musst da gar nichts sagen. Ich will gar nicht deine Meinung. Ich will es dir nur mitteilen. Dann, und so ein Typ ja. ist Charles an dieser Stelle in der Serie. Ja. Er will darüber reden. Du merkst auch, dass der da sehr dran hängt an der Familie und du weißt Honoria und seinem Werdegang und alles.
Es ist zwar eigenartig, ich hatte meine Eltern, haben mir alles gegeben, was Eltern geben konnten. Geld, eine Nanny.
Ein Internat. Wir sollten nicht bei dem Fernseher sparen, das Gerät, was unsere Kinder erziehen wird.
Genau.
Und so halt. Er sagte, und er setzte, er erzählt doch das mit diesem Körper, der auch den auseinandergenommen hat.
Den Frosch, er hat einen Frosch stiziert.
Genau, er hat einen Frosch stiziert, aber er war auch daran interessiert, ihn auch wieder zusammenzusetzen.
Ja, Klinger meint, Frosche seziert haben doch alle Kinder zu der Zeit. Ja, aber ich konnte ihn auch wieder zusammensetzen.
Ja. Also das ist so on point, was diese Figur zu diesem Zeit in der Serie, dass ihm das wirklich nicht interessiert, aber er auch nicht so sozial awkward ist, weil er sich über dieser, ich sag den anderen Schichten gegenüber sieht, dass er auch kein Problem hat zu sagen, Alter, nee, quatsch mich nicht voll, ich erzähle jetzt. Oder geht hier eher um mich, weißt du?
Er öffnet sich ja auch, ich meine, er öffnet sich dadurch, dass er das erzählt.
Ja.
Das sind erstmal Geschichten aus seinem Background, aus seiner Familie. Es wird klar, dass er an seiner Familie hängt. Das ist ja auch noch ein Charakterzug von ihm, der in der Serie noch sehr, sehr, sehr viel ausgebaut werden wird. Wie sehr er an seiner Familie hängt, an seiner Schwester Honoria, an seinen Eltern, dass ihm das wirklich wichtig ist. Aber auch er öffnet sich auch, als Klinger zum Beispiel losziehen will, um Hilfe zu holen, sagt Charles, nein, Sie bleiben hier. Ich lasse Sie hier nicht weg. Das hat natürlich, Klinger bleibt dann auch ganz gerne hier, weil er ja raus in den Sturm müsste, wenn er sich jetzt tatsächlich auf den Weg macht. Aber Charles sagt, ich habe Angst. Der sagt ihm, ich habe Angst. Das ist hier für mich eine ganz, ganz furchtbare, ungewohnte Situation, in der ich mich hier gerade befinde und ich habe Angst. Das finde ich auch bemerkenswert, dass er das zugeben kann in so einer Situation.
Ja, das macht ihn auch einfach menschlicher, sympathischer auch irgendwo. Weil ich bin über diesen Satz auch gestolpert, weil der doch relativ am Anfang passiert.
Mhm.
Dass er sagte, dass er Angst hat und später, als dann dieser Soldat nicht mehr atmen kann, ne, wo ihm dann der griechische Soldat und Klinger sagen, Mensch, Sie sind doch so ein guter Arzt, Sie müssen dem helfen. Und er sagt, kann ich nicht, weil hier ist nicht kein OP, ich habe nicht das richtige Werkzeug und so, aber Sie müssen ihm doch irgendwie helfen. Sie sind doch so begabt, sagt Klinger zu ihm. Und dann sagt er in so einer, ja, Sie haben recht, meine begabten Hände und so. Und dann macht er ja so, weißt du, also so wie ich das verstehe, kann er halt nicht atmen, er muss halt eine Inkubation machen, laienhaft ausgedrückt. Er hat dann aber, er braucht eine Pipette, er braucht irgendwas, wo er Blut halt abzapfen kann. Und er braucht dann halt irgendein Messer, um da reinzuschneiden, so Luftröhrenschnittmäßiges in der, also so wirkt es so ein bisschen. Und dann gibt Klinger ihm ja noch das MacGyver-Taschenmesser, ne, in der Johann Lafer-Edition. So, und er sagt, ja, danke. Und wird dann von den beiden angefeuert. Aber er sagt selber, das kann nicht klappen. Das kann nicht klappen. Und nicht hier. Aber er macht es dann aber trotzdem. Und dann hörst du, wie nach Luft ringen, dieses Ersticken von dem Soldat übergeht in ein, er kann, also du hörst das richtig, wie er in ein freieres Atmen rüberkommt und dass da so Flüssigkeit, man kann sich also gut vorstellen, ohne es zu sehen, was da passiert, dass so Flüssigkeit aus der Lunge blutet oder so.
Man kriegt das nicht gezeigt, was das aber, in allgemeinster
Weise
ist. Ja.
Akustisch ist es wirklich ausreichend. Und dann sagt er kann freier atmen. Und so, Sie haben es geschafft. Und er, ja, natürlich habe ich es geschafft. Und so.
Und was aber noch mehr ist, ich habe es hier geschafft.
Ja. Das ist, und ehrlich gesagt, da kann er ja auch stolz drauf sein.
Ja.
Also, du bist ja eh als Arzt in so einem MASH, in so einer Kriegssituation, sowieso permanent in einem Ausnahmezustand, wenn du mal ehrlich bist. Und das ist ja der Ausnahmezustand hoch 2 oder 3 sogar. Sturm. Und die können sich ja auch nicht verständigen. Ne?
Die Griechen verstehen, die können nicht, die Griechen sprechen kein Englisch und sie sind da, die griechischen Soldaten, mit denen können sie sich tatsächlich nicht verständigen. Das macht alles schwierig. Sie sind auf diesem ungekippten Lastwagen. Sie müssen Angst um ihr Leben haben. Ich denke mir auch, was ist, wenn der Lastwagen jetzt nochmal umkippt, wenn der Wind den jetzt nochmal umweht oder wenn der Wind das Verdeck wegweht oder was? Die sitzen in einer wirklich beschissenen Situation und in dieser Situation Situation, da rückt man zum einen näher zusammen und zum anderen zeigt man erstmal, was man wirklich kann. Das ist so die Feuerprobe, wenn er die nicht schon hinter sich hat, die er wahrscheinlich auch schon hinter sich hatte. Ich weiß es nicht mehr genau,
ja, zum Zeitpunkt der Serie. Für uns ja auch schon, für uns ist er ja viel länger schon dabei. Also es ist ja jetzt, ich glaube, das ist jetzt seine vierte Staffel im Prinzip. Vierte, fünfte, sechste, ja, ist die vierte Staffel, wo wir ihn dabei haben, doch.
Siebte Staffel, da ist er doch erst
gerade mal. Er ist die vierte Staffel, wo Charles Emerson Winchester dabei ist. Nee. Also für ihn, also für uns, doch. Guck mal, er kam in der vierten Staffel.
Nein.
Quatsch, du hast recht. BJ das verwechsel ich immer.
Staffel. BJ kam in der vierten Staffel. In der fünften Staffel hatte sich Margaret von Frank getrennt.
Das ist seine
und
zweite.
Erst am Ende der fünften Staffel war Frank dann zu Ende und der ist wirklich erst Anfang der sechsten Staffel ist Winchester dazugekommen.
Du hast recht, er ist jetzt wirklich erst auch nur ein gutes Jahr dabei.
Eben.
Stimmt, genau, ja. Ja, okay, gut, stimmt. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Ja, genau.
Na, stimmt, du hast recht. Ich habe das wirklich verwechselt mit BJ tatsächlich. Ja, auf jeden Fall.
Ja, weil wir vorhin noch so einen Trepper hatten, wahrscheinlich.
Aber ja, und das sind wir immer noch nicht
Brücken,
ganz über.
Goldene Brücken.
Goldene Brücken, ja. Ich kann dir immer noch die Wegbeschreibung sagen, wenn du sie nochmal hören möchtest. Nee, aber der Teil der Handlung ist auch wirklich geil, muss man sagen. Und der wird ja dann. Wenn die dann so diese Nacht durch haben, wird ja am Morgen, wird dann das Angebot von Klinger, sich auf den Weg zu machen, wo ich mich aber gefragt habe, warum er sich nicht mit dem Jeep auf den Weg macht, ehrlich gesagt. Ne? Also,
ja.
Ich habe mich gefragt, wo Klinger eigentlich hin sollte, weil sie kommen dann ja mit dem Jeep und den aufgeladenen beiden Verletzten auch an. Warum sind sie nicht alle gleich mit dem Jeep losgefahren und die Straße zurück?
Eigentlich eine gute Frage, ja, aber Klinger sollte halt erstmal auskundschaften. Dass er halt direkt über dem nächsten Hügel das Camp sieht, das konnte man jetzt nicht wissen, aber es ist eine gute Frage eigentlich. Hätten die ja wirklich direkt mit dem Jeep losfahren.
Unter die Straße zurück, jede Straße, wo sie herkommt. Aber das ist wahrscheinlich, wenn wir mal die Strecke zurückgehen. Ne? Dann, wenn wir die Strecke mal genau zurückgehen, haben wir ja die Situation, die Hauptstraße ist hinter dem Gebirge. Davor gibt es eine Gabelung. Bei der Gabelung müssen sie links abbiegen und kommen dann zu den Häusern. Bei den Häusern rechts ab und dann sind sie wieder auf der... Also,
ja, die werden trotzdem einen ziemlich weiten Weg mit dem Jeep erstmal zurücklegen müssen, weil die ja nicht über diesen Hügel rüberkommen. Den Klinger halt zu Fuß, da konnte der einfach hochstiefeln, sah auch schön aus. Es war übrigens interessant, wenn man hat so in der Totalen, sieht man halt Klinger auf den Hügeln stehen, das wurde also außen im Griffith Park gedreht und wenn man dann nah an ihn rangeschnitten hat und er irgendwas gesagt hat, dann hat man gesehen, das war eine Studioaufnahme. Und dann hat man wieder zurückgeschnitten. Ja. Und,
das war gut gemacht, ja.
Aber ich mag ja eh, wenn es draußen, wenn draußen gedreht wurde, man die Hügel von Hollywood sieht, das finde ich immer wieder schön. Der Griffith Park ist immer eine tolle Location. Ich mag das, auch wenn ich in den mittlerweile in so vielen Filmen und Serien immer wieder diese Hügel erkenne und das jedes Mal die Illusion zerstört. Bei Mesh funktioniert es noch. Das sehe ich dann tatsächlich Korea.
Ich fand geil, wo er über diese Hügel geht und sagt, und wenn ich jetzt verloren gehe, dann ist es ihm auch egal und so halt. Ne? Und wo er dann das Camp sieht und sagt, ey, das kann doch nicht wahr sein. Wir wären fast davor und im Schatten unserer eigenen Zelte. Ne? Und dann
aber
sagt
das
er,
Camp ist ja wirklich, das ist ja dem Erdboden gleich gemacht von dem Sturm.
Ja, es sieht auch aus, ich glaube, das ist eine recycelte Aufnahme aus dieser Folge, wo sie den Abmarsch gemacht haben, noch mit Frank Burns.
Ich weiß nicht.
Wo sie das, weil, also im Prinzip, du siehst ja nur ein paar Sekunden und das sieht ja aus, als wenn sie das Camp neu aufbauen. Du siehst aber, ja auch, wie sie, also ich habe das Gefühl, weil das ja auch nur so eine kleine, nur so mein Bauchgefühl ist das eine recycelte Aufnahme aus der Folge, wo sie das Camp, wo sie umgezogen sind und dann wieder zurückgezogen sind.
Würde es Sinn machen, weil mein wirtschaftliches Produzieren und so, da würde man Geld sparen. Aber ich bilde mir ein, dass man da halt Klinger auf dem Hügel gesehen hat.
Ja, du siehst Klinger, aber du siehst, ist das? Aber du siehst doch, das sind zwei getrennte Bildelemente und dann siehst du einmal, wie er runter, obwohl doch, nur ich glaube, sie filmt einmal zu ihm hoch. Ja, okay, aber ich finde zumindest bei diesem Shot von oben, wo du siehst, da sieht es nämlich eher nicht so aus für mich wie Leute, die ein Zelt flicken oder so, sondern wie es neu gebaut wird, sieht so ein bisschen aus.
Müsste man noch mal genauer hinschauen. Das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Ich bilde mir ein, man sieht in allen totalen Klinger auf dem Hügel und unten die Leute das Lager stimmt, aufbauen. Stimmt, aber ja. Es kann tatsächlich sein, dass sie, dass man Klinger auf dem Hügel sieht und man sieht irgendwie unten das Lager und dann nochmal Schnitt auf eine Szene ohne Klinger im Bild und ja, Lager ja, aufbauen. Also das kann dann ein Reuse sein. Möglich. Mhm.
Ich finde aber auch geil, wenn die dann ankommen im Lager mit den beiden Verletzten auf dem Beifahrersitz. Jetzt fährt Charles übrigens, witzigerweise. Ja, ja. Ne, also, weil der Platz halt, einer hat hinten gelegen, der andere hat gesessen und Klinger sitzt auf der als Kühlerfigur vorne drauf. Ja. Das ist voll super. Wie er dann so sitzt und alle ihn willkommen heißen und sagen, Mensch, was ist denn da los und so. Ja, hier ein paar Verletzte und so. Ne?
Und ich meine, das sieht auch toll aus, wenn Klinger da vorne drauf ist, weil er trägt ja auch immer noch Fummel zu der Zeit.
Ja.
Das heißt, der hat ein Kleid und so. Und das sieht also schon allein deswegen, sieht das noch umso eleganter aus, wenn er da vorne auf der Kühlerhaube thront. Das ist eine tolle Einfahrt.
Ich finde es auch super. Ja. Das ist auch super, wenn er da runterspringt von der Motorhaube und so. Und dann holen die Verletzten ja rein und dann sagt ja Potter zu Charles, Mensch, dann wollen sie jetzt aber sicher noch los, um noch ein bisschen was von ihrem Urlaub zu haben. Und dann macht ja Charles diesen letzten Satz mit, naja, nee, ich hab, my home is where my heart is quasi. Ne? Mhm. Am schönsten ist es immer noch zu Hause und so. Ist es auch noch so ramponiert und klein, am schönsten ist halt noch zu Hause und so halt. Ne?
Ja.
Und entscheidet sich für ein Wohnen auf Balkonien.
Auf Balkonien.
Auf Balkonien, ja. Ja, und das ist natürlich auch wirklich geil, weil diese Behandlung, die wir da ja noch haben, ist ja so ein bisschen, dass Margaret mal wieder ihre Schwestern zusammenpfeift und ja auch sagt hier, also ich find's geil, wie sie Bigelow so angeht mit, ey, also meine Schwestern werden sich an der Sicherung des Camps beteiligen. Los, auf zum, auf zum höchsten Mast mit dir. Und dann gibt's ja diesen Unfall, wo aber nur gesagt wurde, sie musste irgendwie Seile da irgendwie hochreichen und so. Dabei hat's einen Unfall gegeben und dann ist sie an der Schulter verletzt worden und so. Ne? Und dann ist ja Margaret dann total im Schuldig-Fühlen-Modus und so, was ja nicht berechtigt. Also das ist immer... Ne, also,
es ist nicht berechtigt, ist nicht, aber man versteht, dass sie Schuldgefühle hat. Das kann man sehr gut nachvollziehen. Sie ist halt dann auch sehr emotional. Sie ist ja für ihre Schwestern verantwortlich und sie hat jetzt, sie sagt dann auch später, es ist das erste Mal, dass sie eine ihrer Schwestern verletzt vor sich auf dem OP-Tisch liegen hat. Ja. Das macht es, da dreht sie fast durch vor Gewissensbissen und Schuldgefühlen. Also da gerät die dann auch immer wieder mit Hawkeye aneinander, weil sie ständig ihm schon die Instrumente reicht, bevor er danach fragt und sie ihn ständig in die Parade fährt, weil sie halt einfach will, dass ihre Schwester jetzt behandelt wird. Und Hawkeye sagt, jetzt halt mal die Füße still, was ist denn los mit dir?
Das ist aber auch total super bei dem, wenn der Bigelow fragt, was sie so hat und sie sagt, ja, ich habe mit, wo tut es denn weh? Die Schulter. Es ist die Schulter. Wie Margaret das einfach nur wiederholt, was sie sagt und so. Ja, fühlt sich ganz taub an. Es fühlt sich ganz taub an und so. Ja, ist ja alles gut und so. Aber Hawkeye, glaube ich, hat dafür durchaus auch ein bisschen Verständnis, weil er ja auch, wir erinnern uns an so Sachen, wo Raider verletzt war, wo er ihm gesagt hat, Mensch, nimm dir ein Jeep und schüsse los, ab nach Seoul und so halt. Ne? Und der dann auch, die haben sie auch den in die OP machen lassen und so halt. Ne? Und er hat, ich glaube, deshalb ist auch okay, dass Margaret dann da so assistiert, aber sie geht ihm da halt schon ein bisschen auf den Sack. Aber ich finde, er ist dann aber auch wieder sehr empathisch zu ihr.
Ja, ja.
In Deutsch wechseln sie dann wieder vom Sie zum Du kurz in diesen Szenen.
Das ist
in der deutschen Synchronisation.
Das ist immer die Stärke der deutschen Synchro, dass die in diesen Momenten vom Sie zum Du wechseln können und das macht die deutsche Synchro wirklich gut. An solchen Stellen, ja.
Aber auch, es ist so unrealistisch, weil es gibt ja keinen Menschen, mit dem du dich mal duzt und mal siehst. Also weißt du, was ich meine? So, irgendwann, man fängt meistens ja mit Siezen an, je nachdem, ist der Ältere oder nicht. Oder du lernst jemanden kennen, man ist ja, also ich bin auch so ein Duzer, ich bin aber auch so ein Umarmer und so, ne? Aber es gibt keinen, bei dem ich beides mache, den ich sieze und nur, wenn wir unsere emotionalen Momente haben, ins Du zurückfalle.
Ich habe das, als ich hier nach Köln gekommen bin, ist jetzt wirklich schon 26 Jahre her, da habe ich das überhaupt nicht verstanden, dass man sich in Köln, also ich weiß nicht, heute ist es ein bisschen anders, aber zu der Zeitpunkt, du bist geduzt worden. Ich bin nach Köln gekommen und bin erstmal von allen Leuten geduzt worden. Okay, in der Firma, das habe ich noch verstanden. Man ist halt, das habe ich recht schnell begriffen, wir sind hier lockerer Umgangston, da duzt man sich. Aber auch überall auf der Straße, im Kiosk, im Laden bin ich von allen geduzt, weil die kennen mich doch gar nicht. Was ist denn das? Und dann hat mir die Mutter von einer Kollegin, als wir uns auf irgendeiner Feier mal kennengelernt haben, die hat dann gemeint, ja, sie kommt aus dem Norden von Deutschland. Sie kennen das auch nicht. Und ich komme als Franke, als man, ja, die, ich weiß nicht, wo die herkam, und die Franken, die haben eins gemeinsam. Die müssen erst, da muss man erst ein Scheffel Salz miteinander gegessen haben, bevor man sich duzt. Aha, in Köln ist das anders. Mir ist jetzt was aufgefallen. Ich hatte ja, ich weiß nicht, war es letzten Sommer oder im Sommer davor mit Tobi, das war im letzten Sommer, über Deutschland-Krimiland gesprochen, über die deutschen Krimis. Und ich habe jetzt gerade wieder eine Krimiserie, die ich zwar vorher schon kannte, jetzt habe ich sie mal von Anfang an gesehen und festgestellt, ich kenne die frühen Folgen von Nord bei Nordwest gar nicht. Oder heißt es Nord-Nordwest? Also diese Krimiserie, wo es den, wo so im letzten Kaff am Zipfel der Ostsee, der Tierarzt, der sich dann als Polizist entpuppt, zusammen mit der Dorfpolizistin Kriminalfälle löst, Mordfälle, während er halt auch noch eine Tierarztassistentin hat und das dann die ganze Zeit zwischen der ihm und der Polizistin und der Tierarztassistentin so Love Interest Geschichten laufen und die ganze Zeit siezen die sich. Die siezen sich permanent. Und da siezen auch die zwei Frauen, die beide aus demselben Dorf kommen, da aufgewachsen sind. Die siezen sich, die sprechen sich mit dem Nachnamen an, sind aber die ältesten Freundinnen. Und dann kommen aber immer wieder Situationen, wo es sehr emotional wird oder wo es sehr vertraut wird. Dann duzen sich. Und in der nächsten Szene sitzen die sich wieder. Ich dachte mal, ist das jetzt irgendwie so, dieser Kulturclash, ist das einfach in der Gegend so, dass man sich sieht?
Nee, wir sind halt alle mit...
zusammen im Grab nebeneinander aufgebahrt liegt, dann darf man sich duzen? Was ist das?
Also mein Schatz, ich bin so erfreut, ich würde dir die Hand schütteln. Es ist tatsächlich, wir sind halt einfach mit dieser Synchronisation aufgewachsen. Für uns gibt es keinen Unterschied zwischen President Sheridan und John.
Weißt du?
Man hinterfragt das ja auch gar nicht mehr.
In Sardis siezen sich, so ist das einfach.
Eheleute siezen sich und so halt, ne? Und Mulder, Scully haben sich auch gesiezt.
Ja, genau. Ja.
Nee, es ist, und ich muss sagen, ich finde das irgendwie gerade in der Szene ist es mir halt wieder aufgefallen, wenn er da in der deutschen Synchro ins Du fällt und dann sie auch, macht er immer, wenn er sie halt Margaret nennt und nicht, wir sind ja Gott sei Dank schon über diese Hotlips-Ära hinweg.
Ja.
Da sind wir, glaube ich, ein paar Jahre jetzt schon raus. Das ist,
Glück,
dass dieser Sexismus dann nicht mehr in dieser Form dargebracht wurde. Halt, ne? Aber wenn er diesen Margaret-Moment hat, wo er dann sagt, willst du reden und so, ich finde das so komisch, dass auch sich irgendwie anfühlt mit diesem Duzen und Siezen. In dem Moment finde ich diesen Change ganz schön.
Ja, bin ich bei dir, ja. Sehe ich auch so.
Tja, und es sind dann halt so ein paar Kleinigkeiten noch. Es wurde dann doch nochmal ein Hubschrauber losgeschickt, weil die kriegen ja doch nochmal OP-Einsätze. Denn ein Hubschrauber wurde losgeschickt, obwohl wir am Anfang gehört haben, aufgrund des Sturms wird keiner losgeschickt. Aber es ist ein Notfall.
Ja.
Sie haben quasi Airwolf losgeschickt, weil die Griechen gesucht wurden halt. Ne?
Naja, wenn Charles nach Tokio zum Luxusurlaub fliegen will, das ist anderes. Kein Notfall. Das ist
nein,
schon
klar. Das ist auch völlig verständlich. Die sind aber irgendwie abgestürzt, ne? Und oder mussten Hotel, auf jeden Fall mussten die auch behandelt werden und dann halt auch noch Leute aus dem Dorf, ne, die sind auch vom Sturm getroffen, also hatte das OP-Team dann doch durchaus in der Nacht noch einiges nebenbei zu tun halt, ne?
Ja.
Und was ich vorhin noch mit der Synchronisation sagen wollte, ich war echt ein bisschen froh darüber, als das kann dir nämlich bei solchen älteren Serien in deutschen Synchronisationen passieren, als Klinger dann versucht, die Griechen auf eine Verständigungsebene zu kriegen. Ich war froh, dass er in Deutsch nicht gesagt hat, könnt ihr Deutsch? Sondern er sagt ja Charles irgendwie, sie sind in romanischen Sprachen nicht mächtig und so.
Ja, sowas sagt er im Original auch. Ja,
sind in Romanen. Ich war schon froh, dass ich gesagt habe, sie können kein Deutsch. Ne? Die Amtssprache ist Deutsch. Ne? Nee, und Ja, das sind halt noch so ein paar kleine Szenen, die, also ich finde es gut, dass Bigelow, Bam Bam Bigelow ist nichts passiert, Bam Bam Bigelow ist nichts passiert, ne, also die kann dann auch wieder, und die hat sich auch, die kriegt auch von Margaret dann nochmal so einen Moment, die kriegt dann noch was zugesteckt, ne, hier so ein bisschen, damit sie sich schön schminken kann, ne, was man dann so braucht, wenn man im OP gerade, im Kranken, hier im Aufwachbereich liegt, ne?
Ja, durchaus, kann man schon verstehen, also das als jemand, der auch immer wieder mal Zeit in Krankenzimmern verbracht hat, alles, was einen irgendwie davon ablenkt, dass man in einem Krankenbett liegt, ist da sehr willkommen. Gut, bei mir wäre es jetzt ein Schminkset eher nie so gewesen. Aber einfach nur, um sich so ein bisschen so weniger eklig und verschwitzt und fies vorkommen zu müssen, während man da im eigenen Saft im Bett schmort, da kann ich schon verstehen. Das ist eine nette Geste und durchaus angebracht.
Ja, so ein Geschenk. Definitiv. Wie gesagt, ich finde es auch, das ist auch ein sehr menschlicher Moment von Margaret an der Stelle halt, ne? Und
sie versucht es dann zu überspielen, indem sie sagt, werden Sie mal wieder gesund, wir brauchen Sie noch. Aber es ist klar, dass sie hier einfach sich Sorgen um ihre Schwester macht und der was Gutes tun will.
Ja, und wie gesagt, diese ganz kleine Szene mit dem Pater, wo er Meerschweinchen-Käfig, ich muss sagen, ich finde die toll, diese Szene, wo er sagt, Pater, Fava, können Sie nicht hier einen Segen, ne, noch sprechen? Er sagt, ja, und er segnet ja quasi das Meerschweinchen Gehege, und dann macht ja Raider schon so die Luke zu halten, also so die Decke drüber. Und ich finde es super, wenn die Decke runterfällt und der Faser noch sagt, ich sehe euch Sonntag. Ne, so als, hey, ich fand das...
Nichts umsonst.
Es ist nur eine kleine Szene, also, aber ich finde die irgendwie witzig.
Ich frage mich dann auch, ob Raider am Sonntag dann mit den Meerschweinchen im Messezelt im Gottesdienst saß oder gesagt hat, ja nee, hat ja nicht geklappt. Hat ja nicht gewirkt, die Segnung. Also, die ist ja rausgekommen.
Ja, aber sie haben ja die Nacht überlebt.
Ja, das stimmt allerdings. Also im Prinzip, gut, ne? Ja. Die Miete muss bezahlt werden. Das ist wie bei, so hat man das früher bei uns genannt, wenn man Sonntag zur Kirche gegangen ist, dann haben das Freunde von mir gemeint, ja, die wohnen halt immer noch bei zu Hause, hätten eigentlich von rechts wegen schon längst ausziehen müssen. Das war zu meiner Zeit, hat man nicht so lange bei den Eltern gewohnt mit Job und Ausbildung, sondern man ist mit 19 ausgezogen, spätestens. Schulabschluss, dann war es weg von zu Hause, und die haben halt gemeint, ja, ich wohne noch zu Hause, dafür muss ich halt am Sonntag in die Kirche gehen. Mama kocht für mich, Mama putzt für mich und ich zahle keine Miete. Das ist die Miete. Sonntags geht's in die Kirche. Das ist das, was Raider jetzt wohl auch machen muss. Der muss jetzt die Miete zahlen.
Um in den Geist unserer griechischen Freunde zu bleiben. Ja. Der Uso war nie umsonst, Philo. Den hast du bezahlt mit deinem Essen da.
Genau. Weißt du? Ich weiß nicht, mich hat ja die Sache mit Raider und den Meerschweinchen und dem Käfig erstmal ein bisschen genervt. Ich dachte mir, ach, das ist jetzt so eine Geschichte, Raider wird immer so als... Man merkt... Raider ist gewissermaßen ein bisschen in den letzten Zügen. Das ist seine letzte Staffel, und so langsam wird es Zeit, dass man ihn nach Hause schickt. Weil das ist so, das hat sich so für mich überlebt, die Nummer mit Raider, dieses große Kind, der nie erwachsen wird, der mit seinen Haustieren sich um die kümmert und mit denen redet und dann ein Schlaflied für Babette singt, weil die nervös ist. Das ist so ein bisschen so super niedlich. Ich dachte mir, ja, das hat sich angefühlt wie irgendwas aus den früheren Staffeln. Und dass dann der Faser auch noch den Käfig segnet mit Kreuzzeichen, denke ich mir, okay, das ist so ein Klamauk-Move, der eigentlich so ein paar Jahre eher in der Serie besser gepasst hätte.
Ja. Ja, ich fand, das war so minimalistisch, das hat nicht groß gestört. Deshalb habe ich vorhin noch so scherzeshalber gesagt, die C-Handlung und so halt. Aber ich muss auch sagen, du hast schon recht. Also, zumal ja Klinger jetzt viel interessanter ist. Eben. Oder? Also viel mehr Spaß macht mittlerweile als Raider. Und seien wir mal ehrlich, die Phase, wo er dann Kompaniesekretär wurde, also beide hatten was, aber ich fand schon die Klinger-Phase ein bisschen geiler, ehrlich gesagt.
Ja, der hat tatsächlich dafür mich auch mehr rausgeholt. Aus dem Kompanieschreiber. Bei Radar hat sich das einfach sehr schnell abgenutzt, muss man ehrlich sagen. Da ist nicht mehr so viel Profil da gewesen. Allein, dass Radar jetzt nochmal die Nummer bringt, dass er alles schon weiß, was er machen soll, bevor es ihm Potter sagt am Anfang der Folge. Und er und Potter so einen kleinen Triumphmoment hat, dass er ihm was auftragen will, was Radar noch nicht gewusst hat. Das ist so. Das haben sie halt früher am Anfang in der Serie und im Film gemacht, dass Radar, das ist Parallelplappern, dass Radar immer den Satz, den Colonel Blake ihm gesagt hat, immer schon zwei Worte weiter war. Dass er immer alles schon vorher wusste. Das war halt im Film, war das grandios vom Timing her. Da hast du überhaupt nicht mitgekriegt, was los ist. Und auch in der Serie haben sie es am Anfang noch ein paar Mal versucht, haben wir wahrscheinlich gemerkt, dass es einfach zu kompliziert ist, das vom Timing her jedes Mal hinzukriegen, und dann so mit der Zeit ist das ausgelaufen. Deswegen hat sich das hier so nicht so, das
ist ja nicht so richtig angefühlt. Ist ja auch verständlich. Mhm. Das ist ja auch verständlich. Irgendwann nutzt sich das halt auch ab.
Ja.
Seien wir mal ehrlich, jetzt so in der 7. Staffel immer noch diesen Gag mit Moment, Hubschrauber. Ja. Wie oft, ne? Das war schon eigentlich schon so bei der Henry Blake-Ära tot.
Ja.
Im Prinzip halt, ne? Irgendwann.
Ja, ja. Und deshalb, der Hobbit, der als erster die Adler die Adler kommen sieht oder hört.
Ja. Es ist, man merkt aber wirklich, dass man mit Radar zunehmend weniger anzufangen wusste und er ja auch schon folgenweise weg war und so. Und wenn man da nochmal so in die 8. Staffel guckt, wo er ja im Prinzip mehr oder weniger für diese beiden Abschiedsfolgen da ist und davor auch eine längere Zeit einen Urlaub hat und nur mal von einem noch sehr überforderten Klinger angerufen wird und so. Das zeigt ja auch, dass diese Trennung da irgendwie auch so ein bisschen auch ein Stück weit auch dadurch geschrieben war, wir haben eigentlich einen interessanteren Charakter jetzt und wir möchten gern mit dem mehr machen und so. Und man weiß ja auch, Gary Bokov war ja auch da nicht so einfach in vielen Sachen. Und immer wenn ich so Sachen über ihn lese, dass der so Aggressionsbewältigungsseminare besuchen musste und so, weil er so Wutanfälle hatte und so, dann denke ich mir immer so, es passt so gar nicht zu dieser Figur Radar und so. Aber passt halt dazu, dass die ihm immer weniger geschrieben haben halt, ne?
Naja.
Ja. Es wurde Zeit.
Ja, seien wir da sind wir ehrlich. So sehr wir Radar mögen, aber ja, die spannendste Figur war es dann irgendwann nicht mehr.
Es hat sich halt totgelaufen. Ja. Ich glaube, also ich bin auch, so sehr ich auch vieles von Frank Burns so als Figur, so als Antagonist auch irgendwie cool fand, ich bin dann sehr froh, dass man dann zu Charles gegangen ist. Und wir haben ja häufig darüber geredet. MASH hat es als eine der wenigen Serien geschafft, eine Figur, Hauptfiguren durch noch bessere Versionen im Prinzip zu ersetzen. Mhm. Also Potter ist mir, so sehr ich Blake liebe, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für Potter entscheiden. Mhm. Ne? Genauso würde ich mich für Charles eher entscheiden als für Frank Burns.
Oder BJ halt anstelle
oder
von
BJ
Trapper.
Zu Trapper. Ja. Bei all denen habe ich viel, die sind viel interessanter und die haben dann auch mehr Zeit gehabt und da wurde auch mehr mit gemacht. Gerade mit Trapper wurde ja nicht viel gemacht, wenn wir mal ehrlich sind halt, ne?
Ja, aber auch mit BJ wurde gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Der ist auch letzten Endes mehr oder weniger Stichwortgeber gewesen. Sie haben ein bisschen mehr was mit ihm gemacht, haben ihm einzelne Folgen auch gegeben. Aber trotzdem hat BJ, macht er einen viel besseren, viel kompletteren Eindruck, als das Trapper gemacht hat.
Ja. Aber zu einem glaube ich, dass da auch der Darsteller auch ein anderes Kaliber, also Mike Farrell ein anderes Kaliber ist. Und BJ ist nicht einfach nur ein Hawkeye-Klon.
Ja.
Weil Trapper hat für mich war so der verheiratete Hawkeye-Klon, bei dem die Ehe aber auch überhaupt keine Rolle gespielt hat in irgendeiner Form. Weil der
das stimmt.
Im Prinzip eigentlich nur so ein bisschen wie so eine Art kleiner Hawkeye gewirkt halt. Und die waren sich zu nah in ihrer Art, während BJ ja noch sowas, so eine Grundmoralität und all sowas hat. Ne? Der ist wirklich ein viel facettenreicher Charakter, finde ich.
Das stimmt.
Und der Schauspieler ist halt auch um einige Längen besser halt.
Ja. Sie haben ihm jetzt zwar nicht so wahnsinnig viele eigene Geschichten geschrieben, der hat schon eigene Geschichten bekommen, aber wie du sagst, der hat einfach eine eigene Persönlichkeit.
Genau.
Und das hat ihn von Hawkeye unterschieden und das hat ihn auch von Trapper unterschieden.
Absolut, ich kann auch den Wayne Rogers verstehen, dass der gesagt hat, ey Alter, ich war nur der Stichwortgeber und hab nicht viel zu tun gehabt und so halt, ne? Ist ja auch so halt, ne?
ja, ich konnte man in allen Fällen eigentlich verstehen, weil jedes Mal, wenn die Charaktere gegangen sind, dass sie gesagt haben, sie Schauspieler, die einfach nicht mehr weiter wollten, weil sie das Potenzial, das war ja in allen drei Fällen bei Wayne Rogers, bei McLean Stevenson und bei Larry Linville, war das ja eigentlich bei allen dreien so, dass die gesagt haben, ich habe ja keine Möglichkeiten mehr, kein Potenzial mehr, um aus meiner Figur noch irgendwas rauszuholen, machen wir hier Schluss.
Und du hast es ja gesehen, der Abschied von, dass Trapper John zwar eine Abschiedsfolge kriegt, ein Zweiteil, in dem er aber gar nicht vorkommt, sondern in dem, wo das Abholen des Nachfolgers zelebriert wird, großartig, fantastisch gemacht, super, aber eigentlich ist es ja die Verabschiedung einer Figur, die keinen Abschied mehr kriegt. Halt, noch mehr war es bei Frank Burns, mit dem ist dann nur noch dieses, der ja in der, wenn du mal so in die zweite Hälfte der fünften Staffel guckst, merkst du, dass der super wenig zu tun hat und eigentlich nur noch so Restcreep war und so und nicht mehr wirklich, der auch folgenweise gar nicht mehr da war und so halt, ne? Und
nachdem dann der sich, nachdem Margaret ihren Donald Pinupscut hatte und sich von Frank getrennt hat, hatte der einfach nicht mehr diese Doppelfunktion, also diese Funktion dieses Pärchens. Der hat seine zweite Hälfte verloren und dann wusste man nicht mehr, was man mit dem noch so richtig machen sollte.
Und seine letzte Szene war ja, also die vorletzte Szene, es war ja diese Hochzeitsfolge von Margaret, wo sie den Pinupscut eingegipst haben, wo die noch am Flugzeug standen und dann mit ihm im Zelt gesessen haben und ihn versucht haben, noch zu trösten. Und das war ja im Prinzip seine letzte Szene in MASH. Und dann hat er auch keine Abschiedsepisode in der Folge, also wo er so einen Abschied hatte, wo man ihn gesehen hat, sondern dann gab es ja noch die Folge, wo er diesen Telefonanruf gemacht hat, wo er weggelobt wurde und wegbefördert wurde irgendwie. Mhm. Ne?
Aber diese schöne Szene, wo er auf dem Helikopterhügel steht und dem Helikopter Margaret hinterher schaut, das war so quasi die vorletzte Szene vor dieser Schlussszene in der letzten Folge der fünften Staffel. Auch ein schöner Moment. Gut, ja, sowas hatte absolut Wayne Rogers Trapper nicht, aber ganz einfach deswegen schon mal nicht, weil die keine Ahnung hatten, dass Wayne Rogers seinen Vertrag brechen würde zwischen den Staffeln.
Er hat keinen neuen unterschrieben auf den letzten Metern. Das war wohl schon ausgehandelt. Ja. Und er hat dann am Ende gesagt, nee, ich mach doch nicht weiter. Und somit kam er nicht zurück. Hm. Also der hatte den neuen Vertrag dann auf den letzten Metern halt nicht unterschrieben.
Ah, ja.
Ich finde, das haben sie super gelöst und so halt. Ne?
Ja.
Ne? Und auch bei, sie haben es bei allen dreien irgendwie dann noch das Beste draus gemacht.
Ja, natürlich. Halt, ne? Das ist halt auch so. Es ist Krieg und die Leute kommen und gehen.
Ja, und so ein Frank und so ein McLean Stevenson, Henry Blake Abgang, der ist ja ein Fernsehgeschichtsabgang. Ja. Ne, das ist ja der Tod einer Hauptfigur im Jahr 1975. Müssen wir
auch irgendwann mal diese Rolle Abyssinia Frank besprechen, diese Folge. Das ist so eine dieser ganz heftigen Momente in dieser Szene, in dieser Serie, wo sie erfahren, dass Henry Blake gestorben ist, dass der schon auf dem Nachhauseweg war und dass er tot ist.
Sie hätten es ja nicht machen müssen, sie hätten den ja einfach wegfliegen lassen können. Und dann wäre es ja auch okay gewesen. Der war halt weg gewesen. Wir hätten halt nie wieder auftauchen müssen. Dass man das noch gemacht hat, so nachträglich, dass man ihn quasi, ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal gesehen habe, die in den 90ern, und dachte, oh, wie krass. Und ich finde es auch total krass, wenn man so weiß, dass der Raider, also dass Gary Borkow da reinkam und die Schauspieler nicht wussten, was er sagen würde. Sondern man einfach eine OP-Szene und hey, bitte reagiert jetzt alle auf, Walter kommt jetzt rein, der wird euch noch ein bisschen was sagen. Ihr reagiert darauf und dann Ablende. Ne? Und dass sie es nicht wussten und so. Das finde ich, deshalb ist die auch so intensiv halt, glaube ich. Ne? Also, das ist schon ein Meisterwerk halt. Ne?
Ja, allerdings. Naja, wir sind hier gerade ganz weit weg von dieser Folge gekommen. Ich glaube, wir haben auch so nicht mehr was. Also ich habe hier nichts mehr stehen.
Ich habe ja eben auch mal durch meine Notizen geguckt. Ich kann ja noch einmal die Wegbeschreibung kredenzen. Ein letztes Mal. Also schlappe Meile zurück, rechts ab bis Hüttenkomm, geradeaus bis zur Gabelung, dann links ums Gebirge herum. Und das wird sich als Beschreibung links ums Gebirge herum. Ja. Hinterm Gebirge ist eine Hauptstraße direkt nach Seoul.
Bah, wie die sich da verfahren konnten.
Nee, alleine die Ansage, dann links ums Gebirge rum, ist schon total gut.
Und hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen.
Also so muss die Wegbeschreibung gewesen sein, zu diesem, wo die Zwerge, die Hobbits diesen Ring wegwerfen mussten.
Genau.
Ja, ihr geht einfach ganz, ganz lange geradeaus. einfach geradeaus und irgendwann ist da ein Berg mit einem Vulkan. Oder ist ein Vulkan. So ganz grob.
Ne? Da könnt ihr dann den Ring entsorgen. Ja. Okay. Einfacher geht's doch gar nicht. Wie konnten die sich da verfahren? Wie konnten die da im vornehmen Kreis herumfahren?
Aber die Frage ist, haben sie sich auch überhaupt verfahren, Felo? Haben sie sich verfahren? Doch, sie müssten sich ja verfahren haben, sonst wären sie ja nicht 100 Meter vom Camp entfernt.
Jetzt
wären
sie ja nach Seoul gekommen. Seoul ist irgendwie, ich habe mal nachgeschaut, so 20 Kilometer entfernt.
Überraschend wenig, 90 Minuten Fahrzeit von dem Punkt aus ungefähr, ne?
Ja, das finde ich auch, ich habe es heute auch gelesen und das fand ich interessant, weil wenn man die Meilen in Kilometer umrechnet, sind das irgendwie 20, 24 Kilometer, 90 Minuten? Mhm. Ich meine, man ist mit dem Jeep im Gelände auf so einer Straße nicht wahnsinnig schnell unterwegs, aber das ist irgendwie nicht mal 20 Stundenkilometer oder so. Also,
ja, ja, das kam ja auch ein bisschen wenig vor, ehrlich gesagt, aber du weißt ja, unser altes Thema dafür, dass M in Mesh für mobil steht, sind sie es ja nicht besonders.
Eben, die sind wahrscheinlich gerade irgendwo hingezogen und das haben wir nur nicht mitgekriegt.
Nee, aber stimmt, sie haben sich auf jeden Fall verfahren, sonst wären sie ja nicht 100 Meter vom Camp entfernt
gewesen. Eben, ganz genau. So, wir haben uns jetzt auch mehrfach verfahren, haben den Weg aber wieder zurückgefunden und jetzt sind wir am Ziel angekommen. Das Ziel ist einfach nur das Ende dieser Podcast-Folge. Ihr dürft, wenn euch das gefallen hat, dürft ihr uns gerne Kommentare schreiben. Unter www.der-sumpf.de geht das. Oder benutzt das Feedback-Formular, Kontaktformular, das geht da auch. Oder findet uns auf Blue Sky, Facebook, könnt Postkarten schreiben. Einfach aus dem Fenster rufen, wie geil ihr uns findet. Und wenn der Wind in der richtigen Windrichtung steht, dann trägt er eure Nachricht bis zu uns. Der Wind, der den Namen Mariah trägt, dann wissen wir Bescheid, wenn wir das hören. Oder Korea, es ist beides gleich. Ja, und damit sind wir jetzt für heute am Ende. Und wenn alles gut geht, dann wird beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, der Wind Mariah heißen, denn dann, wenn der Plan aufgeht, reden wir tatsächlich, du Gregor darfst dann lauschen, da ist dann eine andere Besetzung hier, über Westwärts zieht der Wind. So heißt denn dieser, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, wie passend. Paint Your Wagon, das ist dann hoffentlich die nächste Folge und bis dahin wünschen wir euch was, macht's gut und möge der Wind in eurem Rücken stets der eigene sein. Tschüss.
Tschüss.
So, wo habe ich denn jetzt hier? Da muss ich draufdrücken. Dann kommt die Musik.
Des Podcast-Imperiums.